Ja, willkommen zum zweiten Kapitel im Kolosserbrief und die Predigt sind die Verse 1 bis 5. Kolosser, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Ich möchte noch einmal beten. Himmlischer Vater, wenn wir uns jetzt dein Wort anschauen, bitte ich dir, dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzensaugen öffnest, damit wir wirklich die Herrlichkeit Jesu Christi sehen. Gebrauche du mich, Herr, bewahre mich vor Falschheit und lass dein Wort in Treue verkündigt werden. Amen. Im zweiten Kapitel vom Kolosserbrief beschäftigte Paulus sich noch mit theologischen Wahrheiten, vorher dann im dritten und vierten Kapitel praktisches Wandeln sich zuwendet. Um uns in Erinnerung zu rufen, wie wir den Kolosserbrief betrachten, haben wir die Überschrift über das ganze Buch gegeben, der Christus und der Christ. Dadurch soll deutlich werden, indem wir uns Christus anschauen und ihn erkennen, wer er ist, was er getan hat, wird unsere Identität bestimmt und geformt. Und das hat eine Auswirkung auf, wie wir wandeln. Der heutige Text ist fast schon ein Überschneiden von diesen zwei Gedanken, also den Christus und der Christ. Wir werden auch sehen, wie ein zunehmendes theologisches Verständnis unsere Liebe zueinander treibt und für eine richtige Liebe sorgt, ist eine richtige Theologie notwendig. Und hier meine ich jetzt nicht einen qualifizierten Abschluss bei irgendeiner Universität oder Bibelschule, sondern mit Theologie meine ich, wie wir über Gott denken und was sein Wort uns über ihn lehrt, was wir von den Aposteln überliefert bekommen haben. Um zu sehen, wie wir gemeinsam Gott erkennen, will ich euch drei Schritte aufzeigen, die uns begleiten. Und zwar erstens vereint, also wir sind vereint im Kampf zum Trost, wir sind vereint in der Liebe zur Theologie und wir sind vereint in Christus zur Treue. Zum ersten Punkt, vereint im Kampf zum Trost. Unser Abschnitt fängt mit einem Denn an. Also das bedeutet, dass das, was jetzt folgt, eine Begründung dafür ist, was davor gesagt wurde. Was hatte Paulus davor gesagt? Für was tut er jetzt eine Begründung liefern? Er schreibt nämlich in Kapitel 1, die Verse 28 und 29, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Er schreibt, dass er sich bemüht und alles ansetzt, was an ihm liegt, um Christus zu verkünden und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Aber die Begründung in Vers 1 von Kapitel 2 bezieht sich auf die Beschreibung seines Kampfes. Er schreibt, denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe. Er will, dass die Gemeinde in Kolossee, aber auch die Gemeinde in Laodicea und alle anderen, die sein Gesicht noch nicht gesehen haben, in Kenntnis gebracht werden von dem Kampf, den er für sie hat. Es gab nämlich einige Gemeinden, die nicht von Paulus gegründet wurden. Wie ich schon oft erwähnt habe in unserem Durchgang durch im Kolosserbrief im ersten Kapitel, dass die Gemeinde in Kolossee nicht von Paulus gegründet war, sondern dass sie von Epaphras gegründet wurde. Paulus hat diese Gläubigen in Kolossee noch nie getroffen, er hat sie noch nie gesehen. Aber er schreibt nicht nur der Gemeinde in Kolossee hier. Er weiß, dass die Briefe, die er geschrieben hat, an den Gemeinden weitergegeben wurde. Und dieser Brief wurde dann auch in der Gemeinde in Laodicea, aber dann auch in Hierapolis weitergeleitet. Das lesen wir in Kapitel 4, Vers 13. Das waren quasi drei Gemeinden in diesem Tal Lykos, die durch einen Epaphras gegründet wurde, von denen Paulus keinen von ihnen getroffen hat. Und indem Paulus schreibt, dass er an sie denkt und für sie kämpft, zeigt er seine Weitsicht in Bezug auf Gottes Reich und Gottes Wirken. Er ist nicht nur eingeschränkt, gedanklich und lehrmäßig oder aufsichtlich über die Gemeinden, die er gegründet hat. Auch nicht mit den momentanen Menschen, mit denen er sich beschäftigt oder mit denen er einen Umgang hat. Gerade die Menschen im Prätorium, wo er gefangen gehalten wurde. Wir wissen, dass er dort genügend Gelegenheiten hatte, mit den Menschen zu reden. Gott hat ihnen offene Türen geschenkt, um das Evangelium zu verkünden. Jedoch nimmt er sich Zeit und erkennt an, dass Gott auch durch andere und an anderen Orten wirkt. Und er ist jetzt für diese Menschen besorgt. Genau wie er für die Gemeinden besorgt ist, die er selbst gegründet hat. Bevor wir uns aber jetzt anschauen, was diese Kenntnis bewirken sollte, dass der Paulus für sie kämpft, möchten wir uns anschauen, wie dieser Kampf aussah. Da wir wissen, dass der Paulus im Gefängnis sitzt, als er diesen Brief schreibt, und auch von seinem restlichen Lebenslauf, können wir eindeutig sehen, dass es hier nicht um einen physischen Kampf geht. Er zieht nicht mit irgendeiner Bande durch die Gegend mit Waffen oder mit seinen Fäusten und will irgendwie gewalttätig Gottes Reich hier auf Erden aufstellen. Na, Jesus selbst hat es auch nicht gewollt. In Johannes 6,15 steht es, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum zurück auf den Berg, er allein. Jesus wollte es nicht zu seiner Zeit selbst mit Gewalt herbringen und hat es auch von seinen Nachfolgern nicht verlangt. Den Kampf, den der Paulus hier führt, war in Einklang mit der Realität, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalten und Mächte auf geistlicher Ebene. Dem Paulus standen hier nicht viele Optionen zur Verfügung. Aber das, was er machen konnte, das hat er angewendet und gemacht. Und zwar, er konnte Briefe schreiben, als er im Gefängnis saß. Und vor allem, er konnte beten. In Vers 28 hat er ja geschrieben, dass er jeden Menschen lehrt und jeden Menschen ermahnt. Und das findet zuerst in seinen Gebeten statt, die er schreibt. Schauen wir uns zum Anfang diesen Kolosserbriefs an, also die Verse 9 bis 10, wo er schreibt und wo es ihm bewusst ist, egal wie viel ich diesen Menschen schreibe, egal wie viel Kenntnis ich weitergebe, es ist nutzlos, wenn Gott ihnen nicht Einsicht und Erkenntnis schenkt. Kapitel 1, Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Jedoch nicht nur in diesem Gebet für die Gemeinde in Kolossee, sondern fast in allen Gemeinden, an die er schreibt, ist es ein Gebet, dass sie in Erkenntnis zunehmen. In der Kenntnis von der Liebe Gottes, in der Kenntnis von seinem Willen, in der Erkenntnis von ihm selbst, wer er ist. Paulus sitzt fest in Gefangenschaft. Jedoch weiß er, dass Gebet keine Mauern kennt. Und diese Waffe setzt er an, um gegen den wahren Feind zu kämpfen. Jedoch darf er auch Briefe verfassen. Und diese Briefe wurden weitergegeben und darin tut er die Offenbarungen Gottes, die er empfangen hat, Gottes Volk weitergeben. Und darin ist auch ein Kampf. Er ringt um die Worte. Wie kann er was formulieren? Wie kann er es schreiben, damit die Menschen es verstehen? Manche Wahrheiten sind, wie wir es im Hebräerbrief kennenlernen, nicht einfach in Worten auszulegen. Hebräer 5, Vers 11. Wie kann er das schreiben, sodass die Gemeinde es versteht? Wie kann er Wahrheiten klar formulieren? Wie kann er es gestalten, soweit es an ihm liegt, Gottes Wort den Gläubigen ins Herz einzubrennen, sodass ihr ganzes Sein entfacht wird. Also diesen Kampf, den der Paulus für die Gemeinde in Kolossee hat, war im Gebet und im Wort Gottes. Aber warum kämpft er? Warum will er jetzt auch hier in Kapitel 2, dass die Gemeinde in Kolossee in Kenntnis gebracht wird, dass er für sie kämpft? Und die Antwort finden wir in Vers 2. Damit. Also er will, dass sie wissen, dass er für sie kämpft, damit ihre Herzen dadurch getröstet werden. Sie sollen also durch das Wissen, dass Paulus für sie kämpft, Trost in ihre Herzen erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erfahren habt oder kennt, dass wenn ihr mal eine schwere Zeit durchmacht oder durch Leid hindurchgeht und es niemandem erzählt, dann fühlt es sich an, als würdet ihr die Last ganz alleine tragen. Das ist natürlich nur auf menschlicher Ebene. Wir wissen, dass Gott uns nie alleine lässt. Aber sobald ihr jemanden von diesem Leid, von diesen Schmerzen erzählt habt, auch wenn es nur der eine Satz ist, hey, mir geht's nicht gut, ich bin so entmutigt, und die andere Person mit dir betet und du weißt, dass sie weiterhin für dich beten werden, dann fühlst du dich sofort ermutigt und getröstet und nicht mehr allein. Die Aufgabe oder das Leid, welches du durchmachst, hat die andere Person jetzt nicht übernommen. Aber indem sie an deiner Stelle, an deiner Seite stehen, bist du getröstet und ermutigt, weiter zu kämpfen, weiter durchzuhalten. Und das ist das Geniale an dem, dass wir teilhaben an dem Leid der anderen. Und indem wir in unsere Kämpfe oder an dem Bekämpfen von anderen uns beteiligen. Es entsteht eine Verbundenheit. Wir gehen gemeinsam dadurch. Wir kämpfen gemeinsam. Man kennt es vielleicht von Romanen oder Filmen, wo eine kleine Gruppe gegen eine große Armee kämpft und kurz vor dem Krieg oder am kritischsten Punkt kommt noch Verstärkung durch Alliierte oder Freunde. Und in dem Moment fasst die betroffene Person wieder neuen Mut und kämpft mit allem Einsatz. Das ist das Gleiche, was diese Kenntnis bewirken soll, dass der Paulus für die Gemeinde in Kolossee kämpft. Dieses Teilen im Kampf für den Paulus war nicht einseitig. Am Ende dieses Briefes bittet er der Gemeinde in Kolossee, dass sie im Gebet verharren und wachen in Danksagung und dass sie für ihn beten sollen, dass Gott eine Tür öffnet für das Evangelium. Wir sind nicht alleine im Glaubenskampf unterwegs. Wir haben einander. Und dieses Teilen unserer Nöte und die Kämpfe, die wir durchmachen, vereint uns und wir werden dadurch getröstet. Weil das nächste Wort in Vers 2 ist, dass sie dadurch ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe. Dieses Teilen der Nöte und Kämpfe vereint uns und wir werden getröstet. Diese Verbform von vereinigt wird im Deutschen, kommt im Deutschen nicht ganz so gut raus. Es ist das, indem ihre Herzen getröstet werden, weil sie den Kampf teilen, werden sie auch vereinigt. Und diese Vereinigung führt zum nächsten Schritt und der Trost wird durch diesen nächsten Schritt noch wärmer. Und das ist, dass wir vereint werden in Liebe zur Theologie. Das ist vielleicht eine komische Formulierung von der Überschrift. Der Gedanke ist, dass jetzt, indem sie vereint werden in Lieben, in der Erkenntnis immer mehr und mehr zunehmen von wer Gott ist. Und darum habe ich es überschrieben, vereint in Liebe zur Theologie. Lesen wir Vers 2 nochmal. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereint in Liebe zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Dieses Vereintsein in Liebe ist nicht nur ein Zusammenkommen, weil wir die gleichen Interessen haben. Es ist auch nicht ein Gefühl, das man hat, weil es keinen Streit gibt oder es immer friedlich unter uns ist. In dieser Welt gibt es viele Leute, die sich zusammenschließen und verschiedene Gründe haben dafür. Oft sogar ist es, weil sie den gleichen Feind haben. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Davon ist hier auch nicht die Rede. Vielmehr ist dieses Vereintsein ein sehr enges Verbundensein, weil wir, wie wir es im ersten Punkt gehört haben, unsere Leiden und miteinander kämpfen. Das Teilen unserer Kämpfe und das Beteiligtsein an den Kämpfen der anderen vereint uns. Das Wort vereinigt, in manchen Übersetzungen steht verbunden oder zusammengeschlossen, beinhaltet eigentlich mehr ein Zusammengestricktsein. Als würde jemand einen Faden nehmen und unsere Herzen zusammennähen. Als wir eine Einheit bilden. Vorhin habe ich gesagt, dass dieses Verb vereinigt auch zurückgreift und ausdrückt, dass die Herzen durch das Teilen getröstet werden, aber auch vereinigt werden. Jedoch ist das nicht das ganze Teil vom Verb. Es bedeutet auch, dass etwas gerade stattfindet, für das wir nicht verantwortlich sind. Das ist in der Passivform geschrieben. Dass jemand an uns etwas tut. Also sie wurden in Liebe vereinigt. Dieses Wort vereinigt kann auch beinhalten, versöhnt zu werden. Also sie wurden versöhnt in Liebe. Und in erster und wichtigster Linie ist es, dass wir vereint sind und gemeinsam versöhnt sind in der Liebe Gottes, mit Gott selbst. Jedoch ist die Liebe auch das Band der Vollkommenheit, welches wir anziehen sollen, damit wir uns gegenseitig vergeben und versöhnen können. Aber was sehr interessant ist, ist dieses Ziel dieser Liebe, weil es steht, dass sie vereinigt in Liebe zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verstandes und zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das Ziel dieser Liebe ist nicht, dass wir ein schönes Leben hier auf Erden haben und immer Spaß und Freude aneinander haben, sondern das Ziel dieser Liebe ist, dass wir zu oder hin zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verstandes kommen und zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Durch die Liebe, die wir haben, welche sich darin zeigt, dass wir gemeinsam im Kampf stehen, verstehen wir mehr und mehr von dem, was wir glauben. Wir werden uns immer mehr und mehr sicherer in dem, was wir glauben und was wir verstehen. Und das ist auch eigentlich ganz logisch. Wenn wir was theoretisch lernen, sind wir oft überzeugt, dass wir mehr wissen, als wir eigentlich umsetzen oder in der Erfahrung kennen. Jedoch, wenn wir praktisch werden, sehen wir, was von unserem Wissen klappt und umsetzbar ist und was nicht so gut klappt, was eigentlich gar nicht stimmt. Und dieses Wissen legen wir dann einfach zur Seite und verwenden es nicht mehr. Aber diese Liebe sollte auch zur zunehmenden Erkenntnis des Geheimnisses Gottes führen. Also es führt dazu, dass wir im Verstand sicherer werden und Gewissheit bekommen, aber dass wir auch in der Erkenntnis von Gott zunehmen, von diesem Geheimnis Gottes. Wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass mit Geheimnis nicht etwas gemeint ist, das einer Elite oder auserkorenen Gruppe gehört, sondern dass etwas ist, das irgendwann nicht greifbar war, aber jetzt greifbar geworden ist. Man hat es nicht ganz verstanden, den Prozess oder wie es funktionieren soll, aber jetzt können wir es verstehen. In Hebräer 5, die Verse 11 bis 14 steht, über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Gereifte, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Paulus hat gesagt, dass er alles ansetzt im Kampf, um jeden vollkommen vor Christus zu stellen. Und dieses Wort vollkommen ist das gleiche, was hier im Hebräer als Gereifte oder erwachsen verwendet wird. Der Grund, warum jetzt die Empfänger vom Hebräerbrief nicht tiefe Wahrheiten verstehen konnten, ist, weil sie nicht geübt waren im Unterscheiden von Gut und Böse. Also wie sie leben sollen, wie sie Entscheidungen treffen sollen. In den grundlegenden Sachen waren sie noch nicht geschult, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und Paulus schließt jetzt quasi diese zwei Gedanken auch hier zusammen. Indem wir lieben, also dass wir das Gute tun, was Gott von uns verlangt, indem wir gemeinsam kämpfen, wachsen wir heran und fangen an, tiefere Wahrheiten zu verstehen, Gott mehr zu erkennen. Diese Liebe ist eine, die von Wahrheiten geprägt, gedrängt und belebt wird, wo wir einander in der Heiligung helfen, aufmerksam machen auf die falschen Denkmuster, gemeinsam Gott mehr erkennen, wer er ist, wie er handelt, indem wir füreinander beten, dass jeder in der Erkenntnis Gottes wächst und zunimmt und wir füreinander da sind, werden wir tiefer hineingenommen in der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Wir werden sicherer in unserem Glauben, standfester, damit wir es auch besser verteidigen können, wenn wir angefochten sind. Und ich greife jetzt auch hier wieder zum Hebräerbrief, weil der auch jetzt das wieder zusammenfasst, Hebräer 6, 10 bis 12. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Werke und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist, sodass ihr die Hoffnung mit der vollen Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Also die Liebe, die wir zueinander haben und hier, indem sie sich gegenseitig dienen, hilft uns standhaft zu sein. Es ist wichtig, zusammen unterwegs zu sein, damit wir einander schleifen können. Wie Eisen Eisen schärft, sagt die Schrift, schärft ein Mann den anderen. Wir lernen voneinander, wir sprechen Wahrheiten zueinander, wir beten füreinander und wir denken aneinander. Das Erstaunliche ist, dass durch richtiges, volles Wissen geschieht richtiges, volles Lieben. Durch zunehmende Gotteserkenntnis kommt zunehmender Gottesdienst. G.I. Packer schreibt in seinem Buch Gott erkennen, dass Weisheit ohne Macht bedauernswert wäre. Und Macht ohne Weisheit wäre nichts anderes als gefährlich. Die Liebe ist die Macht, die uns anspornt und treibt, etwas zu unternehmen. Der Situation entsprechend richtig zu handeln. Die Theologie, das Wissen von wer Gott ist, speist uns mit dem Wissen, dass wir dann durch das Umsetzen ins Praktische anwenden, als Weisheit darstellen. Dem Paulus war es wichtig, dass die Gemeinde das versteht, weil gerade bezüglich diesem Thema es Irrlehren gab. Die Gnostiker, die dann auch im dritten Punkt nochmal aufkommen werden, waren auch der Meinung, dass alles Materialistische böse war und dass das Geistliche gut ist. Das führte dazu, dass sie sich angefangen haben, von den Menschen abzusondern. Da waren einige Bewegungen die dann sich abgeschottet und isoliert haben von der Welt, weil sie gesagt haben, ich darf nicht beeinflusst werden von dem, was um mich herum ist. Ich muss in der tiefen Erkenntnis alleine im Geist heranwachsen. Heute haben wir noch den Überrest, das, was wir vielleicht als Mönche und Nonnen, das System da kennen. Es hat sich natürlich über die Zeit sehr verwandelt. Und der Paulus beabsichtigt, den Gläubigen klarzumachen, Gott hat uns füreinander geschaffen. Wir sind nicht alleine unterwegs. Wir brauchen einander. Und darum geschieht auch zunehmende Erkenntnis Gottes gemeinsam miteinander. Wir haben als Leitgedanke für unsere Gemeinde, dass wir gemeinsam Gott erkennen. Und dafür ist es wichtig, dass wir gemeinsam im Kampf stehen, Kämpfe teilen, die wir selbst erleben, und sich an Kämpfe der anderen beteiligen, indem wir auch für sie beten, wodurch die Liebe sichtbar wird. Und ich habe gesagt, dass dieser zweite Schritt den Trost, den wir im ersten erfahren, noch wärmer macht, noch realer macht. Und das liegt daran, dass wir den Gott, der diesen Trost spendet, noch besser kennenlernen. Die Wahrheiten, die als Knospen in unserem Verstand angesetzt sind, entfalten sich und blühen zu Wahrheiten und Verheißungen, die unsere Gewissheit als Frucht haben. Und doch sind diese zwei Schritte nur Vorstufen zu der Wahrheit, die uns im dritten klargemacht werden und zum Höhepunkt gebracht werden. Weil wir sind nicht nur vereint im Kampf zum Trost, wir sind nicht nur vereint in Liebe zur Theologie, wir sind vereint mit Christus zur Treue. In manchen Übersetzungen steht Ende von Vers 2 noch das Geheimnis des Gottes, des Christus. Und damit wird eindeutig, dass das, was jetzt in Vers 3 folgt, auf Christus sich bezieht. Also dieses in dem verborgen sind, bezieht sich auf in Christus sind verborgen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das Geheimnis, das öfters im Kolosserbrief vorkommt, ist das Evangelium, welches aufzeigt, dass Christus in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Wir haben uns das auch letzte Woche angeschaut, dass dieses Geheimnis gelüftet wurde. Vor Jesu Kommen war es noch unbegreiflich. Wie kann ein Mensch sich Gott nahen, wenn er ein unreines Herz hat und immer wieder sündigt? Mit dem Kommen Jesu und sein Werk am Kreuz findet ein wunderbarer Tausch statt für alle, die an ihn glauben. Er nimmt unsere Stelle am Kreuz und wird von Gott gestraft. Und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Und in dem Akt des Glaubens kommt Jesus und nimmt Wohnung auf in unsere Herzen. Und dadurch wird unser Herz verändert. Und Christus, und wir sind mit Christus vereint. Und weil wir mit Christus vereint sind, dürfen wir uns Gott nahen. Jedoch ist es so, dass dieses Werk für die, die nicht glauben, eine Torheit ist. Es ist einfach eine Dummheit, weil sie dieses Geheimnis nicht verstehen. Es ist nicht, dass sie es kognitiv nicht nachvollziehen könnten. Für sie ist es eine Dummheit und nicht Weisheit, weil sie dessen Wert nicht sehen. Weisheit ist das Umsetzen von dem Wissen, das wir haben. Und da das Leben von und zu und für Gott ist, ist Weisheit auf der untersten Stufe das Umsetzen von Wissen auf der moralischen Ebene. Was ist gut und was ist böse? Wenn ich das Gute mache, dann ist es weise. Wenn ich das Böse mache, dann ist es eine Dummheit. Darum sagt auch Sprüche, der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Weil es anerkennt, dass es Gott gibt. Und wenn es einen Gott gibt, dann sind wir ihm Rechenschaft schuldig, und wie wir unser Leben führen und wie er will, dass wir unser Leben führen. Jetzt ist für eine Person, die weiß, also nicht erkannt, sondern weiß in dem Sinne, dass sie es gehört haben, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um für Sünde zu sterben, um sie zu rechtfertigen, das Weiseste, was sie machen könnten, ist ihr Vertrauen in ihn zu setzen. Weil Gott das als gut bestimmt hat und den Unglauben als böse und sündhaft sieht. Und indem eine Person ihr Vertrauen auf Jesus setzt und glaubt, bei ihm ist auch der Anfang der wahren Gotteserkenntnis. Hebräer 1 sagt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wir erkennen, wer Gott ist in und durch Jesus Christus. Jesus hat selbst gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir werden nächste Woche noch darauf kommen in Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir haben ja vorhin von den Gnostikern schon was gesagt. Jetzt tauchen sie wieder auf, weil sie nämlich behauptet haben, dieser Glaube ist nicht ausreichend. Du brauchst noch eine zusätzliche, besondere Erkenntnis, damit du in der Heiligung vorwärts kommst und in der Erkenntnis wachsen kannst. Und dadurch, das war der Grund auch, dass sie sich dann angefangen haben abzuschottern, abzusondern. Paulus zeigt den Gläubigen, dass in Christus sie alles haben, was sie brauchen. In Jesus Christus sind alle, nicht nur ein paar, nicht ausschließlich die wichtigsten, nicht bloß die notwendigsten, sondern alle, das ganze Paket. Willst du wissen, wie du leben sollst? Schau auf Jesus. Schämst du dich und bist enttäuscht von dir selbst wegen deiner Sünde, die du wieder gemacht hast? Komm zu Jesus und staune die Weisheit, die Gott sich dadurch ausdrückt, um Sünder gerecht zu sprechen, ohne dabei unrecht zu sein. Welche Weisheit könnte dies noch übertreffen? Du brauchst nichts anders. Diesen Punkt habe ich überschrieben, vereint in Christus zur Treue, weil dir alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis zur Verfügung stehen, wenn du in Christus bist. Und das ist ein roter Faden, der sich durch den Kolosserbrief zieht. In Christus haben wir, in Christus seid ihr, in Christus werden wir. Und was soll diese Wahrheit bewirken? Was soll diese Gewissheit des Verständnisses als Ergebnis haben? Lesen wir Vers 4. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe. Damit euch niemand verführt. Dieses Vereintsein soll euch immer wieder daran erinnern, dass wir alles schon haben. Und egal, was jemand sagt, auch wenn es auf subtilste Art und Weise kommt, durch Argumentationen, die so überzeugend klingen, du brauchst nichts anderes außer Christus. Darum ist es wichtig, dass wir im Verstand die Gewissheit haben, dass wir nichts anderes brauchen und zu erkennen, dass in Christus wir schon alles haben. Bist du noch nicht Christ, dann schau dir an, was dir hier versprochen wird und bitte Gott, dass er deine Augen öffnet, dass du sehen kannst, wie herrlich Jesus Christus ist. Paulus schreibt in Vers 5 abschließend dann noch, dass obwohl ich nicht vor Ort sein kann, ist er im Geist mit ihnen verbunden. Und er freut sich und er sieht ihre Ordnung und ihre Festigkeit im Glauben. Dass er ihnen jetzt sieht, obwohl er nicht vor Ort ist, hat jetzt nichts mit Mystisches zu tun, sondern er hört von Epaphras, wie ihr Glaubenswandel ist. Und darum weiß er und sieht in dem Sinne vor seinen geistlichen Augen, wie die Gemeinde aussieht. Aber dieser Vers gibt uns auch noch eine Ermutigung, weil der Paulus schreibt von ihrer Ordnung und die Festigkeit, die sie in Christus haben. Und er schreibt es, weil sie noch nicht verführt wurden. Was hilft uns auch eine Warnung, wenn sie zu spät kommt? Darum lasst uns alle Warnungen, die wir in der Schrift hören. Wir hatten jetzt vor kurzem den Judasbrief durchgemacht, wo wir gewarnt werden vor Irrlehrern. Lasst uns als solche betrachten, die uns vorbereiten und schützen wollen vor all dem, was auf uns noch zukommt. Und lasst uns durch ein volles Verständnis von unserem Glauben, ein volles Verständnis und Erkenntnis von dem Geheimnis Gottes standhaft bleiben in Jesus Christus. Weil er uns letzten Endes, wenn wir vereint sind mit ihm, trägt bis ans Ende. Und wie das stattfindet, oder wie der Paulus sie da weiterhin ermutigt, wollen wir uns auch nächste Woche mit den nächsten Versen anschauen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, worin wir Christus sehen können als das höchste Gut, das wir besitzen können. Es gibt nichts mehr, was wir brauchen. Hilf uns zu sehen, dass in ihm alle Weisheit verborgen ist, alle Erkenntnis verborgen ist. Heute wende unsere Augen weg von das, was die Welt anbietet, hin zu Christus hin. Amen.